kriege ich gerade Gänsehaut. Diese Bilder, die man dann da gesehen hat, waren einfach unbeschreiblich. Und das hat sich so angefühlt, als wenn man jetzt über eine Naturkatastrophe auf einem anderen Kontinent gerade einen Bericht sieht.
Auf einmal seid ihr da als kleine Community mit 7 Dachzeltnomaden unterwegs. Und dann sagen Menschen, können wir uns euch anschließen, weil wir wollen auch helfen.
Egal wie man hilft und egal wo man hilft und welche Idee man hat, wenn man ins Machen kommt und ins Tun kommt, werden sich immer Leute finden, die sich dann auch anschließen.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
Ich habe es schon ganz oft betont in meinen Robin-Gut-Podcast-Folgen, dass es ein Privileg meines Jobs ist und sicherlich auch am Ende auch aufgrund meiner Aktivitäten, dass ich immer wieder Menschen kennenlerne und dadurch meinen Horizont erweitere, dass ich dadurch auch lerne, selber zu reflektieren und vor allem, dass ich bestätigt werde in dem, was wir mit Robin Gut selber tun, nämlich einfach mal machen, einfach mal anfangen und da mal gucken, was passiert. In der Hoffnung, es passiert was Gutes und verbunden mit der Hoffnung, dass wir andere vielleicht damit anstecken, animieren können. Und das trifft genauso auch auf meinen heutigen Gast zu, und zwar 1:1. Es geht um Dennis Brandt. Dennis habe ich kennengelernt im Ahrtal und ich hatte schon viele Gäste hier, die ich durch das Ahrtal kennengelernt habe und ihn natürlich auch. Und ich habe ihn nicht nur kennen, sondern vor allem auch schätzen gelernt, weil er einfach angepackt hat. Über die Dachzeltnomaden und über die daraus entstandene Hilfsorganisation. Und so kamen ganz viele auch Schnittmengen zwischen ihm und mir zustande. Wir haben uns immer wieder so ein bisschen zwischen Tür und Angel getroffen. Und heute mal in Ruhe in diesem Podcast auch aus gutem Grund. Aus zwei guten Gründen. Denn zum einen geht es um unsere aktuelle Pflanzaktion im Ahrtal. Und zum anderen um seine neue Hilfsorganisation. Viel Spaß mit der heutigen Robin Gut Podcast-Folge. Und Dennis Brandt. Wir haben jetzt beide ziemlich viel gelacht und geschmunzelt in den letzten 60 Minuten. Hier unterhalten sich Blinde und Einäugige. Ich bin komplett computerblind. Dennis ist überhaupt nicht einäugig, sondern, glaube ich, eine ganze Ecke weiter. Dennis, du weißt aus meiner Ahrtal-Zeit, ich bin ja immer so als Technik-Honk verschrien worden. Heute hat sich's einmal mehr bewahrheitet. Was haben wir gerade gekämpft, um hier diesen Podcast ans Laufen zu kriegen? Hör mal.
Es war mit Pantomime, mit Telefonanruf, mit ich hätte schon fast gesagt Rauchzeichen, aber die haben wir zum Glück nur im Kopf gehabt, die Rauchzeichen. Ja, aber jetzt läuft's ja.
FaceTime, es war alles dabei, es läuft. Ich weiß nicht, was ich verändert habe. Das ist Computer ausgemacht, hochgefahren, neu gestartet. Ja, also das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Vielleicht für die, die uns jetzt zuhören und jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, mein Gott, ey, du arbeitest doch beim Fernsehen, müsstest das alles wissen. Ich habe bisher meine Podcasts vor Ort gemacht. Ich habe die Leute getroffen. Wir hatten ja beim letzten Mal, als wir uns im Ahrtal gesehen haben, auch überlegt, dass ich da den Podcast mit dir mache. Dann wolltest du aber noch in den Taunus. Wir hatten keine Zeit, was alles gar kein Problem ist. Jetzt gibt es ein System, Zencaster ist das Ganze, kann man ja ruhig sagen, und darüber unterhalten wir jetzt gerade, und ich bin hier zu Hause am Niederrhein, und wo bist du gerade?
Ich bin tatsächlich in der Nähe von Koblenz unterwegs und sitze in meinem Auto.
Genau, also ich kann das ein bisschen erkennen, das ist ein Campervan, ne?
Genau, das ist ein Campervan, ein Ford Transit, den habe ich selber ausgebaut, mittlerweile zum zweiten Mal ausgebaut, ist auch eine lange Geschichte, ja, und damit bin ich Vollzeit unterwegs.
So, jetzt haben wir ein bisschen geschmunzelt und uns durchgeschüttelt. Wir steigen ein. Dennis Brandt, ich habe ja schon im Intro gesagt, dass ich mich sehr freue, mit dir endlich mal diesen Podcast zu machen, aus den verschiedensten Gründen. Einmal mehr rede ich auch mit Menschen, die ich über das Ahrtal, so auch dich, kennengelernt habe, was mich freut. Ich habe das schon ein paar Mal betont, eine unglaublich schlimme, schreckliche Katastrophe, die aber Folgendes bewirkt hat, dass Menschen zueinander gefunden haben, die sich wahrscheinlich, so wie wir beide, sich nicht kennengelernt hätten. Und ja, bevor wir zu dieser Verbindung kommen, kommen wir doch erstmal zu dir selbst als Person, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich, vor lauter, wir helfen, wir machen, wir tun und wir rennen von A nach B und von B nach C, leider relativ wenig von dir. Ich rede mit Dennis Brandt, der ursprünglich woher kommt?
Ich komme tatsächlich aus, geboren aus Düsseldorf, aber ja, aufgewachsen dann in Köln und im Münsterland, und vom Münsterland bin ich dann in die weite Welt, also quasi ins Auto, on the road, mit Dachzelt. Und mittlerweile ist das Auto etwas größer geworden, es ist ein Campervan geworden, und ja. Damit bereise ich jetzt seit 2020 Vollzeit alle Orte, wo es mich hintreibt.
Das heißt, es ist dein Wohnort.
Genau, also ich habe tatsächlich noch eine offizielle Meldeadresse in Deutschland. Da bin ich auch ab und zu mal und ich bekomme dort auch meine Post. Aber ansonsten bin ich halt on the road und suche mir immer schöne Plätze, wo ich stehen kann. Die sind natürlich nicht immer schön. Das ist nicht so dieses tolle Instagram-Vanlife, was man kennt, sondern ja, manchmal ist es halt auch einfach irgendein Parkplatz, der dann vielleicht im Industriegebiet ist oder so.
Ja, also da will man natürlich jetzt direkt ein bisschen mehr von dir wissen, weil viele träumen davon, viele denken zumindest mal drüber nach, viele finden dieses Abenteuer geil und du machst es jetzt seit vielen Jahren, hast aber sicherlich noch ein Vorleben. Jeder fragt sich jetzt, was hat der Dennis denn klassisch gelernt? Gibt's einen Beruf, gibt's eine Ausbildung, gibt's ein Studium?
Ja, also ich habe damals angefangen mit dem Fachabitur im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen und war da eigentlich schon immer auch so ein bisschen auf der sozialen Schiene. Habe dann allerdings danach eine Ausbildung als Fotograf gemacht, Produkt- und Werbefotografie und danach dann auch ja ein paar Jahre lang in dem Beruf gearbeitet für Firmen, für Konzerne, auch selbstständig gemacht danach. Und dann bin ich spannenderweise in die Veranstaltungsbranche gerutscht und habe auch viel Social Media Management gemacht. Und ja, dann kam Corona und wir hatten Zeit und haben uns überlegt, okay, was macht man denn mit der Zeit? Und dann kam das Ahrtal.
Genau. Aber vorher gab es ja bei dir dann offensichtlich diese persönliche Entscheidung, deinem Leben einen anderen Sinn zu geben, unter anderem indem du sagst, ich lebe halt da, wo mein Auto mich jetzt gerade hinfährt, wo eine Aktion mich gerade hinverschlägt. Wie ist es dazu gekommen, Dennis?
Also ich weiß es noch ganz genau mit Corona, dadurch, dass ich beruflich dann in der Zeit durch die Veranstaltung viel unterwegs war, habe ich gemerkt, als Corona dann losging, fuck, ich sitze hier irgendwie in meinem Garten, in meinem Haus und bin dort eingesperrt. Also das Gefühl von eingesperrt sein, ich glaube, wir viele hatten,
absolut.
Ich denke wahrscheinlich jeder hatte das gehabt. Ich bin aber davor noch über den ganzen Balkan gefahren, also bin wirklich 6.500 Kilometer durch die ganzen Länder gefahren und dann von heute auf morgen alle Grenzen zu. Wir haben in Albanien standen wir am Strand und haben gesagt, oh fuck, wir müssen jetzt, darf ich das sagen, das Wort?
Ich piep's jetzt nicht, also ich meine, es ist authentisch, also ich meine, du hast jetzt gerade so gedacht und mein Gott.
Genau, also wir standen da am Strand und haben gesagt, ey, komm, wir müssen zurück, wir haben keine Wahl, die Grenzen schließen, Italien hat die Grenzen zugemacht, Österreich, und dann sind wir echt in einer Nacht über 24 Stunden Auto durchgefahren und sind dann in Deutschland angekommen und dann war erstmal still. Und dann war dieses Gefühl von, ich sitze jetzt hier zu Hause, kann nicht weg, und ein Stück weit halt auch die Freiheit genommen und habe dann auch, ich glaube, 3-4 Wochen lang im Garten im Dachzelt geschlafen, weil ich gesagt habe, ich halte es im Haus nicht aus, ist mir zu eng, ist mir zu wenig frische Luft. Und ja, habe dann, nachdem sich Corona so ein bisschen entspannt hatte, die Situation, dann auch beschlossen, ich löse das jetzt alles auf und ziehe Vollzeit ins Auto und mache mich auf den Weg.
Da kanntest du diese Bewegung der Dachzeltnomaden schon? Also hattest du dich damit beschäftigt oder wie bist du da auf die gestoßen?
Ja, genau, das hatte halt auch mit den Dachzelten dann an sich zu tun, ne? Und mit den Veranstaltungen, wo ich ja dann auch beruflich ja unterwegs war. Also da dann Veranstaltungen beziehungsweise Social Media Management mitgemacht. Und ja, so ist das Ganze dann entstanden. Und daher kam dann auch so ein bisschen der Gedanke, weil man natürlich dann mit vielen Leuten sich auch ausgetauscht hat, die ähnliche Gedanken hatten. Und ich war auch.
Das ist eine große Community, ne? Also wenn man bei Insta mal schaut, also
genau.
Die Dachzeltnomaden, die gab's ja vorher schon, also vor dem ATA schon. Also du bist ja nicht einer von wenigen, sondern man muss ja sagen, schon auch einer von mehreren oder vielleicht sogar auch von vielen mit diesen gleichen Ideen, mit den gleichen Empfindungen, mit den gleichen Wünschen und Zielen.
Also es gibt tatsächlich echt mittlerweile einige Leute, die das so machen. Der eine mehr öffentlich, der andere weniger öffentlich. Aber ich kenne natürlich auch viele Leute, die dann auch unterschiedlichste Art und Weisen haben, mit dem Van zu reisen. Es gibt Menschen, die auch ganz normal ihren Job haben, fahren jeden Morgen zur Arbeit, schlafen aber halt im Auto oder im Camper und suchen sich dann immer um dem Arbeitsort halt ihre Stellplätze. Es gibt Leute, die arbeiten remote, sind aber dann auf der ganzen Welt unterwegs. Ich kenne welche, die fahren dann zum Beispiel nach Spanien, nach Griechenland im Winter und arbeiten von da aus dann. Und ja, so kann man sich verschiedene Modelle irgendwie suchen oder das passend für sich dann herausfinden, was einem taugt. Also ich kenne auch einen Maler, der ist unterwegs mit seinem Van, hat hinten noch einen Anhänger dran und da seine ganzen Farbpötte und fährt dann von Auftrag zu Auftrag und macht Malerarbeiten in ganz Deutschland.
Tja, so einfach kann es gehen, ne? Ja. Also kanntest du, als du dich dieser Organisation oder auch der Bewegung Dachzeltnomaden angeschlossen hast, kanntest du da jemanden? War dir das irgendwie wichtig, da jemanden kennenzulernen? Oder hast du einfach gesagt, nö, die sind gleichgesinnt, irgendwo verbunden im Geiste. Ich mache da jetzt erstmal, in Anführungszeichen, ich mache da jetzt erstmal mit.
Bei mir ist der ganze Gedanke entstanden dadurch, dass ich mit dem Motorrad schon vorher viel gereist bin und habe dann nach einer Alternative für mich und den Hund, ich habe einen Hund dabei, ja, gesucht und bin dann halt auf das Dachzelt gestoßen, weil ein Auto war schon da. Zum damaligen Zeitpunkt konnte ich mir jetzt keinen Van leisten und das war für mich so eine gute Alternative, um dieses Reisen, was ich mit dem Motorradfahren verbunden habe, zu kombinieren, dann auch den Hund mitzunehmen und bin dann darauf über die Dachzeltnomaden dann auch gestoßen, über die Community und bin aber auch dann auf ganz vielen anderen Veranstaltungen gewesen, also Vanlife-Veranstaltungen. Da gibt's zum Beispiel die Busbastler, die sich dann echt so ums Thema Van kümmern oder ganz viele andere. Gibt auch die Camper Nomads zum Beispiel, die dann eher so dieses digitale Arbeiten dann auch behandeln. Also ganz viele verschiedene Gruppierungen, Communities, die sich dann in verschiedenen Bereichen spezialisieren. Und dann, da das Wissen auch abgegriffen, ne? Und dann gelernt, wie kann man das denn überhaupt machen? Wo geht man auf Toilette? Wie geht man duschen? Wie macht man es mit Wäsche waschen? So diese ganzen Standardsachen. Genau.
Jetzt die uns standardmäßig hören bei Robin Gut, denken jetzt, Moment mal, das ist doch der Robin Gut Podcast. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit, soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Keine Sorge, Freunde. Wir machen jetzt hier keinen Reisetalk, wobei es durchaus auch spannend und interessant ist. Also das eine, finde ich, schließt das andere nicht aus. Und das ist ja übrigens auch ein Grundslogan von Robin Gut. Also wo wir Dennis ja auch immer wieder dafür werben, dass wir dann eben immer sagen, wir müssen weg davon kommen, dass das eine richtig und das andere falsch ist, weil so funktioniert die Welt da draußen nicht. Und du bist einer derjenigen, der das auch beurteilen kann, weil du deinen Horizont ganz bewusst erweitert hast. Nämlich durch das Nomadendasein lernst du einfach viel mehr Menschen kennen. Was hat oder wie hat dich das bereichert? Was hat dir das in den vergangenen Jahren gegeben?
Es ist vor allen Dingen ein viel bewussteres Umgehen mit dem, was man hat und was man halt vielleicht auch nicht hat. Und gerade so die Wertschätzung, dass ich Trinkwasser habe, dass ich was zu essen habe, dass ich hier in meinem Auto es auch warm habe. Ich habe ja mir den Bus auch selber ausgebaut, dass ich weiß, wo jede Schraube sitzt, wo jedes Kabel hergeht. Und auch immer darauf bedacht bin, okay, ich habe jetzt einen 20 Liter Wasserkanister und noch einen Ersatzkanister dabei. Und dann muss ich halt auch damit gucken, dass ich damit zurechtkomme und damit plane und nicht einfach den Wasserhahn laufen lasse und nebenbei noch telefoniere und, ne, also läuft schon, sondern einfach, ja, viel mehr bewusst und natürlich auch viel bewusster mit seiner Umwelt und mit der Natur. Also ich bin in vielen Ländern jetzt auch gewesen, zum Beispiel auch in Spanien, öfter jetzt auch schon. Und da fällt einem natürlich auf, auch so das Thema Müll und wie gehen die Leute mit der Natur um. Und der eine hat dann mehr oder weniger ein Bewusstsein für die Umwelt, aber auch für Mitmenschen und Tiere. Und da spielen natürlich auch Kulturen mit rein und die ganzen Hintergründe. Und das ist einerseits total spannend, das zu sehen, aber andererseits auch, ja, merkt man, wie viele Baustellen wir eigentlich auf der Welt auch haben.
Ja, wobei ich bei dem, was ich damit angesprochen habe und anstoßen wollte, auf was Bestimmtes hinaus wollte mit dir, Dennis, nämlich, es gibt ja durchaus viele Menschen, die einfach ja in ihren Gewohnheiten so unterwegs sind, die in ihrem, einige würden es sogar vielleicht als Trott bezeichnen und vielleicht auch gerne ausbrechen, so wie du, sich aber nicht trauen oder vielleicht auch nicht können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Du hast dich dazu entschieden und dadurch, ich glaube, man kann es als Privileg bezeichnen, wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Und genau auf den Punkt würde ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Nämlich hier geht es ja auch um soziale Nachhaltigkeit. Das heißt, hier geht es um soziale Kontakte letzten Endes. Diese ganzen Begegnungen mit den Menschen, da kam das Arta, da kommen wir gleich noch zu, sicherlich auch nochmal extra hinzu. Aber diese Begegnungen, darauf möchte ich hinaus. Was hat dir das gegeben? Wie hat das deinen persönlichen Horizont erweitert?
Man lernt ja vor allen Dingen auch von seiner Sichtweise mal abzurücken und zu sehen, wie es anderen geht oder wie andere leben und ja einfach offener auch zu sein für Sachen, die vielleicht erstmal befremdlich einem vorkommen und man muss ja auch nicht alles mögen. Also ich habe jetzt letztens von Bekannten gehört, die sind in Marokko unterwegs gewesen. Die haben welche getroffen, die reisen mit 4 Ziegen und irgendwie noch, ich glaube, ein Schaf oder sowas im Van unterwegs rum. Ne? Und ich denke so, ja, ein Hund reicht mir gerade. Aber einfach mal auch zu verstehen, was steckt dahinter. Und es gibt ja auch Familien, die unterwegs sind mit ihren Kindern und die Welt bereisen. Und da auch nochmal zu sehen, wie anders die Kinder aufwachsen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und habe da auch nochmal viel für mich gelernt, weil wir durch unsere Gesellschaft ja schon immer so eine feste Vorgabe haben, wie man eigentlich lernen muss oder wie etwas zu sein hat. Und durch dieses Reisen rückt man halt von dieser Sichtweise ab oder sieht halt auch, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ich glaube, diese Veränderung, diese Flexibilität hilft einem natürlich dann auch in solchen Katastrophen wie im Ahrtal, sich anzupassen und zu sehen, was kann man halt jetzt mit dem, was vorhanden ist, machen und damit bestmöglich umgehen. Und diese Offenheit von den Leuten und diese große Varianz und diese Vielfalt von Kulturen öffnet dann eigentlich einfach den eigenen Horizont total. Und man kommt aus seiner kleinen Welt einfach mal raus und kriegt mit, was bei anderen los ist. Andersrum muss ich auch sagen, diese Vanlife-Bubble ist natürlich auch so eine Bubble für sich. Und das sind auch...
Keine Frage, das hast du... Ne? Ja.
Sind auch nicht diese normalen Menschen, die arbeiten gehen und
ja, aber was ist schon normal? Und ich meine, ihr würdet jetzt euer Leben als das normale Leben, das für euch jetzt normale Leben bezeichnen. Andere sagen, das ist vielleicht völlig verrückt. Bist du durch vor allem deine Auslandserfahrungen demütiger geworden? Vielleicht noch ein zweites Wort hinterhergeschoben, wertschätzender?
Wertschätzender auf jeden Fall. Also gerade mit dem, was man hat und was andere vielleicht auch nicht haben. Ich bin, ja wie eben schon kurz erzählt, 2020, kurz vor Corona, über den kompletten Balkan auch gefahren. Und gerade da sind wir auch durch die Ukraine gefahren, was mich total demütig auch werden lassen hat in dem Moment, um einfach zu sehen, also die Menschen haben uns angeguckt, wir sind da mit unseren Dachzeltautos durchgefahren, als wären wir Aliens und fahren da jetzt mit dem UFO durch, ne, weil die das auch nicht so teilweise da kannten. Es war sehr dörflich, sehr ländlich und viele waren da am Humpeln, man hatten gesundheitliche Probleme und es ist einfach eine andere Welt und man fühlt sich da 50 Jahre in der Zeit zurückversetzt, wenn dann Eselskarren da rumfahren und die Menschen andere Kleider einfach auch tragen, ne?
Das ist interessant, was du gerade beschreibst. Man hat sofort auch Bilder im Kopf. Man kann sich das vorstellen. Ist das eine andere Welt als die, die wir, und du bist ja auch in den sozialen Netzwerken zwangsläufig unterwegs, auch wegen deiner Hilfsorganisation, über die wir auch noch sprechen werden. Ist das eine andere Welt, die man uns so über die sozialen Netzwerke, ich nehme jetzt mal ein ganz blödes Wort, so vorgaukelt? Oder bildet sich da schon auch Realität ab? Wie würdest du es beschreiben?
Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden und klar wird über Social Media viel auch suggeriert, dass alles sehr schön ist und ja, dass man ja auch eher dann die schönen Sachen zeigt und wenn da irgendwie was Negatives ist, gucken wir auch gerne immer mal weg. Und das, was ich da natürlich in der Ukraine gesehen habe, das ist eine Momentaufnahme, das ist eine Region, wo ich war, die sehr arm ist. Es gibt natürlich auch ganz viele andere und ich glaube, wenn man weiß, dass es halt so divers ist und so viele verschiedene Ansichten und auch Meinungen gibt und auch gerade so, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die politische Richtung rutschen, aber dass man auch sieht, wo irgendwie so Konflikte zwischen Menschen herrschen und man guckt teilweise von außen drauf oder lernt dann die Menschen auch kennen, da merkt man erstmal, okay, krass, wie sehr da Kulturen, Welten aufeinander prallen und man überhaupt erstmal verstehen muss, warum ist der andere denn auf seinem Standpunkt, auf seiner Sichtweise. Und das hat mir ein Stück weit diese ganze Zeit jetzt auch on the road die Möglichkeit gegeben, da offener zu werden und auch verständnisvoller für Situationen. Also ich bin zum Beispiel auch ein riesen Tierfreund und habe in Rumänien auch echt viele Tränen verdrückt, weil da ja auch einige Straßenhunde unterwegs sind und es tat mir echt leid für die Tiere. Aber habe halt auch gemerkt, die Menschen haben halt auch ganz andere Probleme da unten und fokussieren sich auch woanders drauf. Und da ist natürlich klar, dass dann wenig Zeit ist, sich um vielleicht Dinge zu kümmern, die für uns sehr wichtig erscheinen, aber bei denen auf der Prioritätenliste ganz, ganz weit unten sind. Und ich glaube, da muss man immer einfach, egal woher man kommt und wen man vor sich hat, immer erstmal gucken, okay, was ist denn bei dem los und Verständnis erstmal mitbringen, ne?
Sagt Dennis Brandt, einer, der das einschätzen darf, denn er selber macht viel und tut auch wirklich viel. Das ist der Grund, warum wir beide uns heute in diesem Robin Good Podcast auch unterhalten, nämlich vor allem jetzt auch konkret über das, was dich im Moment und schon seit einiger Zeit auszeichnet, Dennis. Du hast das Ahrtal angesprochen. Du hast angesprochen, dass du selber viel unterwegs warst im Ausland. Du hast das Elend gesehen. Wir hatten im Sommer 21 die wahrscheinlich schlimmste Flutkatastrophe, die unser Land zumindest bis dato gesehen hat, mit über 130 Menschen, die allein im Ahrtal verstorben sind. Also in NRW und in Ahrtal waren es dann insgesamt sogar noch mehr. Wie hast du damals von dieser Katastrophe Notiz bekommen oder genommen?
Tatsächlich war das auf einem Campingplatz, wo ich da mal stand, ausnahmsweise mal. Genau, habe ich mich mit Freunden getroffen und wir haben da zusammengesessen und saßen auch im Regen und im Matsch, bei Weipen nicht so schlimm wie im Ahrtal, haben aber mitbekommen, dass halt Starkwetterereignisse unterwegs sind und haben dann einfach die Videos und die Nachrichten verfolgt und jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Diese Bilder, die man dann da gesehen hat, waren einfach unbeschreiblich und das hat sich so angefühlt, als wenn man jetzt über eine Naturkatastrophe auf einem anderen Kontinent gerade einen Bericht sieht, keine Ahnung, irgendwie ein Hurricane unten in den USA.
Dabei war es quasi vor der Haustür, ne?
Genau, und das hat uns so erstmal schockiert und wir haben es gar nicht so richtig fassen können. Und dann hatten wir auch oft das Wochenende da drauf eine Veranstaltung, wo wir dann uns getroffen haben und also Campingveranstaltung. Und da dann auch dieser Beschluss kam, ey, wir wollen dahin, wir wollen halt helfen. Und dann sind wir halt mit 7 Leuten ins Ahrtal losgezogen, haben über Social Media so ein paar Kontakte vor Ort geknüpft, welche, die schon zum Helfen da waren und haben dann einfach mit angepackt und gemerkt, fuck, hier, sag ich es wieder, hier ist so viel zu tun, hier ist so viel.
Für jedes Mal, wo du das Wort sagst, musst du jetzt einen Baum pflanzen, okay?
Ja, 3 Stück habe ich schon, alles klar.
Okay.
Es ist so krass zu sehen, wie viel Arbeit da am Anfang war und wir konnten diese Dimension überhaupt noch gar nicht erfassen. Ich meine, jetzt 3 Jahre später hat man so eine grobe Vorstellung davon, was da alles passiert ist und was noch alles zu tun ist. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war, das war so überwältigend, so eine Flut von Hilfe, die angefragt wurde, Menschen, die in Not waren und ja, es ist so viel passiert und das erstmal zu verarbeiten im Nachhinein hat auch echt Zeit gekostet.
Ja, und auch Kraft und auch Nerven und auch Energie. Kommen wir nochmal zu dem Moment zurück, wo du ins Ahrtal gefahren bist, weil viele, wenn das Wort Dachzelt fällt und Ahrtal, dann fällt natürlich in dem Zusammenhang auch immer ein Name. Das ist der von Thilo Vogel, den ich auch vor dir kennengelernt habe. Der Kopf der Dachzeltnomaden, den ich damals auch interviewt habe, als ich den Ahrtal-Radweg, als der so zerstört war, nochmal gefahren bin. Und von dem ich eben diese Geschichte wusste, dass die anfangs mit 7 oder 8 Dachzeltnomaden da waren, ursprünglich auch in NRW, da wo die Flutkatastrophe war und es dann den Hinweis gab, nee, ihr müsst ins Ahrtal fahren, da ist alles noch viel krasser. Warst du bei diesen 7 oder 8 damals schon dabei?
Genau, wir waren diese 7 Leute. Also wir haben auf der Veranstaltung damals beschlossen, komm, wir fahren jetzt dahin und haben uns dann auf den Weg gemacht eine Woche später.
Also in dem Fall mit Thilo zusammen, wart ihr dann einer von also ihr wart dann 7 Leute und wart dann im Ahrtal unterwegs. Wir können das jetzt insofern abkürzen, weil sonst machen wir hier einen 3-Stunden-Podcast drauf, wenn wir jetzt die ganze Chronologie nochmal durchgehen. Aber was dann daraus resultiert, ist eine, wie ich finde, beispiellose Geschichte an Solidarität. Du hast diese unglaubliche Welle der Begeisterung und was passiert, wenn Menschen wirklich bereit sind, einander zu helfen, auch ein Stück weit eben ja schon angedeutet und immer wieder ja auch in anderen Zusammenhängen erwähnt. Aber wir können es ruhig ja nochmal diskutieren, Dennis. Was da los war, da kriegen heute immer noch viele Gänsehaut, wenn sie drüber nachdenken. Und so war es ja dann auch bei euch. Auf einmal seid ihr da als kleine Community mit 7 Dachzeltnomaden unterwegs und dann sagen Menschen, können wir uns euch anschließen, weil wir wollen auch helfen. Was müssen das für krasse Momente gewesen sein, als ihr festgestellt habt, also wir sind völlig selbstlos hier, ihr 7, und jetzt kommen andere, die sind genauso selbstlos und sagen, ey, egal wo ihr hingeht, egal wem ihr helft, ich mach mit und ich hole auch noch ein paar Leute dazu. Wie krass muss das gewesen sein?
Das war irre, also wir haben ja in Bad Münstereifel dann das erste Mal geholfen mit diesen 7 Leuten, sind dann rüber ins Ahrtal und haben dann einen Aufruf gemacht und zwei Tage später waren wir 50 Leute, die dann auf einmal da standen. Dann wurden es mehr, dann waren es 80. Also wir hatten bis zu 150 Leute am Tag dann da und das war wenige Tage, nachdem wir da angefangen hatten. Und die Menschen waren bereit, alles zu geben. Wir haben da von morgens bis abends durchgemacht. Hätten wir nicht wirklich feste Zeiten eingeführt, dann hätten wir da wahrscheinlich auch die Nacht dann teilweise durchgeholfen. Und das war einfach überwältigend. Wir hatten halt auch unsere Abendrunden, wo dann auch die Betroffenen abends vorbeigekommen sind. Und das sind eigentlich die Momente, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn die Betroffenen dann da sitzen, ihre Geschichte erzählen, die Helfer da sind, man merkt die Dankbarkeit und alle waren zu Tränen gerührt. Das ist, wow, das war einfach unbeschreiblich.
Und daraus wurde dann immer mehr. Du hast ja schon beschrieben, wie schnell das ging, wie schnell sich diese Community, diese Helfer-Community vergrößert hat. Anfangs war es so ein bisschen wie Anarchie, also jeder hat irgendwas gemacht und irgendwie hat es auch funktioniert. Euch persönlich war das aber zu wenig und vor allem auch, ja, vielleicht sogar auch zu unorganisiert. Und deswegen seid ihr hingegangen und habt gesagt, wir spüren, wir werden hier gebraucht. Wir spüren, wir können hier was bewegen. Also habt ihr eine Hilfsorganisation gegründet. Die Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation als gemeinnützige GmbH. Und auf einmal wart ihr, ja, so ein im Geschäft hätte ich jetzt fast gesagt. Auf einmal wart ihr eine eigenständige Organisation, wo alle Leute gesagt haben, ey, die Dachzeltnomaden, ey, die sind cool. Ey, guck mal, was die hier auf die Beine stellen. Das war aber auch eine ganze Menge Arbeit, oder?
Das war verdammt viel Arbeit. Also erstmal überhaupt eine gemeinnützige GmbH ist es ja gewesen. Zu gründen hat ja natürlich Zeit gekostet. Und wir haben natürlich gemerkt, das ist aber wichtig, das jetzt auf gute Beine zu stellen, weil es waren Leute da, die wollten das unterstützen, Firmen, die spenden wollten. Und um das dann auf dem richtigen und sauberen Weg zu bringen, war die einzige logische Konsequenz nachher zu sagen, man gründet eine gemeinnützige Organisation, damit das Ganze dann auch richtig und sauber läuft, ne? Damit halt auch da mit den Spendengeldern alles richtig dokumentiert ist und die Leute auch ihre Spendenquittung bekommen. Und ja, wir hätten auch niemals gedacht, dass das so schnell groß wird und so viele Leute dann da waren. Und wir haben ja auch die ersten Monate das komplett ehrenamtlich gemacht. Also wir sind jetzt über die 2,5 Jahre hauptamtlich angestellt gewesen bei der Organisation. Und haben uns dann auch zu diesem Zeitpunkt, als wir das dann drei Monate gemacht haben, auch die Frage gestellt, wir können jetzt aufhören und wieder unserem normalen Job nachgehen, weil die Reserven halt, die man selber hatte, aufgebraucht sind. Oder wir müssen es halt jetzt so auf professionelle Beine stellen, dass halt auch die, die das hauptamtlich koordinieren, dann auch angestellt sind. Und das war dann halt der Zeitpunkt, das war irgendwie, ich glaube, November, Dezember so rum, wo das Ganze dann auch ein festes Team entstanden ist. Leute, die das koordiniert haben, die sich um Social Media gekümmert haben, um die Personen zu koordinieren, also die Helferanfragen. Wir hatten Leute, die sich um die ganze Verpflegung, um das Lagermaterial gekümmert haben und auch um die Finanzen, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und so ist dann halt ein Team gewachsen. Leute, die teilweise Expertisen hatten, aber auch viele, die sich da auch neu eingearbeitet haben und die Herausforderung angenommen haben. Und das war so schön zu sehen, wie jeder da über seine Grenzen drüber hinausgewachsen ist und ja, man gemeinsam ein richtig starkes Team geworden ist.
Ich kann das nur bestätigen. Ich habe es ja auch letztendlich immer nur aus der Ferne beobachtet und kann es auch deswegen nur aus der Ferne beurteilen. Aber das, was ich erlebt habe, war, dass ihr wirklich in kürzester Zeit, also in Windeseile, professionelle Strukturen aufgebaut habt. Helferstrukturen, die einfach wichtig waren aus den verschiedensten Gründen. Und was mich dann im Nachhinein so beeindruckt hat, ist, ich hatte den Eindruck, viele konnten, auch viele von den Helfern, nachher nicht so richtig loslassen. Das hat so eine Struktur bekommen, ja auch für die Helfer selbst, dass man das für seinen Tagesrhythmus, vielleicht sogar auch schon für seinen Lebensrhythmus braucht. Und irgendwie hatte ich bei euch das Gefühl, ihr hattet einen definierten Anfang und ihr wart auch irgendwie auf der Suche nach so einer Exit-Strategie, nach einem definierten Ende. Kann man das so sehen? Also das war so mein Eindruck, dass ihr gesagt habt, wir müssen das Ding hier irgendwann mal sauber zum Ende bringen, weil sonst verliert es sich vielleicht auch irgendwo im Nirvana. Oder was? Wie war diese Situation, wo ihr ja vielleicht gedacht habt, irgendwann müssen wir mal einen Haken hinter der ganzen Sache machen.
Also die ganze Zeit hatte das Ganze ja auch das Potenzial, dass man das repliziert auf andere Katastrophen. Und das haben wir auch teilweise auch gemacht. Also wir waren ja auch in Slowenien bei dem Hochwasser mit dabei. Aber es war für uns klar, irgendwann ist der Zeitpunkt, wo die Hilfe, die wir mit freiwilligen Helfern leisten können, einfach auch nicht mehr in dem Umfang gebraucht wird. Und klar, es gibt immer mal wieder jetzt auch noch Hilfsanfragen. Also wir haben jetzt mittlerweile einen Verein gegründet, wo wir bestimmt gleich auch nochmal zu kommen. Und ja, aber diese großen Strukturen, das große Camp, was wir hatten, die vielen Helfer, ist natürlich auch zurückgegangen. Die Leute hatten wieder ihr normales Leben. Corona hat aufgehört, was auch, denke ich, viel damit reingespielt hat, dass so viele Helfer ins Ahrtal auch mitgekommen sind, weil die Leute Zeit hatten und auch die Abwechslung gesucht haben. Es hört sich blöd an, weil es eigentlich ein total beschissener Grund ist, warum man da ist. Aber letztendlich hat diese Mischung dazu geführt, dass möglichst viele Helfer die Zeit und die Möglichkeiten hatten, anzupacken. Und das hat dann über die Jahre nachgelassen. Und wir haben natürlich dann auch immer geguckt, was können wir jetzt noch leisten? Wie viele Helfer haben wir noch? Was macht auch Sinn? Und wir hatten auch zwischendurch Zeiten, da waren sehr wenige Helfer da und haben dann auch immer uns gefragt, okay, wie passen wir das Ganze jetzt an? Und da muss man immer mit diesen variablen Spielen, die man hat. Einerseits natürlich auch Kosten, die verursacht werden. Und die müssen sich dann auch irgendwie rechtfertigen mit dem, was man halt noch leistet. Ne?
Ja, und so ist es nun mal. Es gibt da immer treibende Kräfte in solchen Organisationsstrukturen. Thilo war am Anfang sicherlich eine große treibende Kraft, der aber auch viel Energie gelassen hat. Du warst immer wieder einer derjenigen, der dann auch in den sozialen Netzwerken zu sehen war, der sehr präsent war. Das kostet, da bin ich mir ziemlich sicher, Dennis, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich auch relativ viel da war. Das kostet am Ende Energie, das kostet Körner. Und man, wenn man sich mal in so einer stillen Minute fragt, wie lange hält man das noch durch, dann kommt man vielleicht auch schon mal an den Punkt, wo man sagt so, boah, jetzt muss ich selber auch aufpassen, dass das jetzt hier vielleicht für mich persönlich nicht so in so ein negatives Energiefeld umschlägt. Hattest du mal so dieses Gefühl für dich, wo du gemerkt hast, boah, Dennis, jetzt musst du ein bisschen auch achtsamer auf dich selber sein?
Mehrfach. Also diese Momente, glaube ich, hatte jeder gehabt, der eine früher, der andere später. Das hat auch was damit zu tun, wie aufopfernd, glaube ich, jeder von uns sein kann oder auch ja einfach die Ressourcen dafür hat. Und das waren immer Momente, wo ich entweder wirklich dann halt auch krank war und gemerkt habe, mir geht's nicht gut und das Ganze auch Energie gekostet hat. Und jetzt ist es auch so, dass ich jetzt seit diesem Jahr das verstärkt auch gemerkt habe bei mir und mich da auch mehr und mehr dann rausgezogen habe. Und die Dachzentrumhilfsorganisation, die ist ja auch jetzt beendet und wird zum Ende des Jahres jetzt auch ja komplett eingestellt. Und da habe ich gemerkt, es ist noch Potenzial da, was ich sehe, für die Helfer auch noch was auf die Beine zu stellen, und habe aber gemerkt, ich muss mich da selber ein bisschen zurücknehmen, also auch nicht mehr permanent vor Ort sein im Ahrtal und nicht immer sich dauerhaft damit beschäftigen, weil das ist Arbeitsort gewesen, das ist privates Umfeld, das ist zu Hause alles auf einmal gewesen, alles auf einem Ort, und 24/7 im Prinzip damit beschäftigen ist auf Dauer dann halt auch nicht gesund, muss man einfach so sagen. Und da muss man halt auch den Abstand jetzt ja wieder aufbauen, und das tue ich gerade, merke aber trotzdem, dass das Helfen an sich mir unheimlich am Herzen liegt, und das war halt auch die Entscheidung, dann zu sagen, ich gründe jetzt diesen Verein mit vielen Leuten, die weiter auch helfen möchten, und unsere große Vision ist es, da auch zukünftig was Größeres noch daraus werden zu lassen.
Und über den Verein reden wir jetzt, schicken aber vielleicht nochmal vorweg, was du jetzt gerade gesagt hast, und ich fasse das gerne auch nochmal zusammen, denn wir reden immer davon, bei einem Flugzeugabsturz dieses Helferprinzip, immer erst selber die Maske aufsetzen und dann deinem Nachbarn helfen. Und dieses Bild kannst du auf so viele Lebenssituationen übertragen. Nur wenn es dir selber gut geht, dann kannst du auch anderen helfen. Und ich glaube, dass da spreche ich für Tausende Helfer, die im Ahrtal unterwegs waren, die bis zur Erschöpfung dort zum Teil auch mentaler Erschöpfung gekämpft und gearbeitet und Großartiges geleistet haben, dass man da vielleicht irgendwann mal in so eine Situation kam, wo man sich selbst ein bisschen verloren hat, wo man nicht achtsam mit sich selber war. Und da gibt es durchaus auch Menschen, die ich kenne, denen es dann selber nicht gut ging. Und insofern glaube ich, und da machen wir jetzt auch den Deckel drauf, war es klug, und ihr habt die richtige Entscheidung getroffen, dass zu beenden im Sinne von, wir haben das jetzt hier gemacht, wir waren hier 3 Jahre an der richtigen Stelle, wir sind gebraucht worden und jetzt kommt eben was Neues. So, und jetzt habt ihr einen Verein gegründet. Du hast gerade auch die Käppi auf, Ants, das hört man jetzt in dem Podcast oder sieht man jetzt in unserem Podcast nicht, aber man sieht dich auch oft genug in den sozialen Netzwerken. Und jetzt ist man natürlich gespannt und wir wissen, Ants, Ameise, was ist da los? Erzähl mal, der neue Verein, was macht der?
Genau, also der Verein heißt ja im gesamten Ants-Helfernetzwerk e.V. Und unser Ziel ist es halt, ein Helfernetzwerk auf die Beine zu stellen. Und Helfernetzwerk an sich klingt jetzt ein bisschen trocken und sehr simpel. Und da hat der Achim bei uns, der jetzt mit dem Vereinsvorstand auch ist, damals die Idee mit eingebracht, ey, wir sind immer wie Tausende von Ameisen in die Häuser eingefallen, ne? Also nett gemeint, und haben dort Hand in Hand gearbeitet und haben echt teilweise Kräfte entwickelt bei Leuten, wo man sich gedacht hat, wie kann das sein, dass diese zierliche Person jetzt ein 15 Kilo Eimer mit Schutt da den ganzen Tag lang rein und raus schleppt. Und ja, es lief alles Hand in Hand und die Menschen haben immer gemeinsam gearbeitet, man hat sich nicht gekannt und trotzdem ist es alles gelaufen wie so ein Uhrwerk. Und diese Intention oder dieses Gefühl wollen wir halt weitertragen nach draußen, weil wir ja leider auch gerade aktuell merken, dass es immer mehr Katastrophen gibt und dort auch die freiwilligen Helfer eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und das ist für uns das Ziel, dieses Wissen auch weiterzugeben. Wir sind gerade dabei, auch Stück für Stück eine Datenbank aufzubauen mit allem, was wir über die letzten Jahre gelernt haben. Und wir möchten auch eine Plattform schaffen für Helfer, wo Helfer die Möglichkeit haben, sich anzumelden, wo Betroffene ihren Bedarf eingeben können, aber auch gemeinnützige Organisationen und wo dann im Katastrophenfall oder auch unabhängig von Katastrophen ja so ein Match stattfindet. Ich sage mal liebevoll, das ist so ein bisschen das Tinder für Hilfsprojekte und gemeinnützige Hilfe, was wir uns da vorstellen mit der Plattform. Ja, wo man easy mit seinem Handy die Möglichkeit hat, passendes Projekt zu finden oder Hilfe zu suchen oder anzufragen und man dann automatisch über Push-Benachrichtigung auch den Match findet, der dann zu dem eigenen Profil passt. Und das Ganze ist jetzt noch in den Kinderschuhen, ist noch in der Entwicklung. Wir sind da aber dran, sind motiviert, haben auch schon mit mehreren Entwicklern gesprochen und sind da immer auch noch auf viele Ideen und viel Input ja angewiesen, auch super dankbar dafür, wenn da noch von draußen auch noch Unterstützung kommt. Und so soll das Ganze jetzt wachsen. Und ja, wir sind im Verein viele Helfer, die halt lange im Ahrtal geholfen haben, aber jetzt auch bei anderen Katastrophen helfen möchten und das auch schon getan haben.
Ja, und da kann man nur den Hut vor dir und vor euch ziehen, dass ihr weitermacht mit all dem Wissen, was ihr euch selber angeeignet habt. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass sich unsere Wege nach wie vor kreuzen. Und das ist schon ein bisschen kurios, Dennis, dass wir vor einem halben Jahr in Müsch eine tolle Pflanzaktion umgesetzt haben mit Hilfe der Dachzeltnomaden, also auch mit deiner, eurer Hilfe. Und jetzt hat die neue Aktion in Ahrbrück wieder begonnen, die neue Pflanzaktion. Und jetzt waren die fleißigen Helfer von Ants mit dabei. Und man hat trotzdem alte, bekannte Gesichter getroffen, was ja irgendwie immer so ein bisschen wie man kommt nach Hause ist. Ja, und dann stellt man fest, naja, das eine geht, weißt du, und das andere kommt und so ist das Leben. Und ich finde, wir reden hier über Bäume pflanzen, Dennis, und vielleicht kann man ja auch ein bisschen in dem Bild bleiben. Jetzt nicht, weil mit den Dachzeltnomaden jetzt ein Baum gefällt worden ist, weil das würde jetzt ja fast schon wehtun. Aber mit Ants ist ein neuer Baum gepflanzt worden, also eine neue Hilfsorganisation, die jetzt wächst und ein neues Leben gibt, neue Möglichkeiten schafft. Und ich finde, in diesem Bild, da steckt so viel Kraft, ja, und so viel Energie und auch so viel Hoffnung, weil man ja immer wieder durch all das, du hast es eben besprochen, durch die Krisen, nicht nur durch die Katastrophen, also durch die Naturkatastrophen, sondern auch durch politische Krisen, dass man ein Stück weit so die Hoffnung verliert, den Glauben verliert. Und wenn ich gefragt werde, Dennis, ich weiß nicht, wie es dir geht, du warst ja in Ahrbrück bei unserer Pflanzaktion zum Auftakt mit dabei. Naja, was ist das denn jetzt hier? Ich pflanze jetzt hier ein paar Bäumchen und was hat die Natur davon? Und die sind ja für die CO2-Kompensation am Anfang noch gar nicht so gut. Dann denke ich mir, hast du dich mal hier umgeguckt? Hast du mal hier auf der Fläche gesehen, was hier los ist? Hast du mal, ich mache hier keinen Aufruf, ich habe extra darauf geachtet, dass nicht so viele Leute kommen, damit es hier kein Chaos gibt. Wir sind 10 Kilometer Fahrweg, Luftlinie von der A waren es nur 2,5 entfernt, aber es war ein bisschen beschwerlich, da hinzukommen. Und trotzdem sind hier 30, 40, 50 Menschen. Ich will auf diese Solidarität, auf diesen Team Spirit, auf diese gemeinsame Energie hinaus. Also man muss halt lernen, auch über den Tellerrand zu blicken, dass die Aktion an sich ja vielleicht nur der Auftakt für irgendetwas ist und dass das, was das auslösen kann, vielleicht das eigentlich Entscheidende ist. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe jetzt gerade wieder viel geredet, aber wir reden über soziale Nachhaltigkeit. Wir reden mit dir über soziale Nachhaltigkeit. Also das Baumpflanzen ist vielleicht der ökologische Punkt, aber das Soziale, das geht eben mit einher. Und das ist das, worüber wir mit Robin Good immer wieder sprechen wollen, wofür wir auch werben. Ja, nicht dieses Entweder-Oder, sondern in dem Sowohl-als-auch-Denken. Und ja, und dazu haben wir euch eingeladen und ihr wart mit dabei. Und für mich war das wieder mal so ein tolles Beispiel dafür, dass es weitergeht, wenn man mit den richtigen Menschen am richtigen Ort zusammenkommt.
Und ich finde, du hast das so schön gerade eben beschrieben mit dem, mit diesem kleinen Pflanzen, die man setzt oder die Samen, die dann auch gestreut werden. Und man pflanzt einen Baum, der wird groß und daraus entstehen dann wieder neue Bäume. Und einfach mit kleinen Dingen die Veränderung anstoßen und daraus eine Welle nachher werden zu lassen, die sich immer größer verbreitet. Und ich habe das auch gemerkt, auch die Helfer, die jetzt von uns da waren, die waren auch einfach da, um diese Sache zu promoten. Und die haben gesagt, ich möchte unbedingt wieder dabei sein. Die waren beim letzten Mal in Misch dabei. Und ja, ich glaube, diesen Spirit und diesen Gedanken, den die Leute vom letzten Mal schon mitgenommen haben, jetzt wieder aufleben zu lassen und beziehungsweise er ist ja eigentlich die ganze Zeit permanent da und den auch mit in den Alltag zu tragen und auf andere auch über Social Media oder Freunde, Verwandte, Familie zu übertragen. Und mit so kleinen Veränderungen können wir viel lostreten. Das ist ein bisschen so wie so eine, ja, so ein Stein, der ins Rollen kommt. Und
ja, genau. Also einfach den anderen ein Vorbild zu sein und sich eben nicht zu fragen, hey, warum tust du nichts, sondern einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Und das machen andere auch. Es gibt so viele gute Organisationen, so viele coole Menschen da draußen, die selbstlos sind, die helfen. Und wir sind auch nur ein kleiner Teil. Aber es ist, wie du gerade beschrieben hast, exakt so. Ich sage mal, so ein kleines Bäumchen ist halt erstmal nur ein kleines Bäumchen. Aber wenn wir davon 1.000 oder wie ein Misch 15.000 pflanzen, das wird definitiv mal ein richtig geiler Wald. Und wenn wir verstanden haben, was für eine Möglichkeit dahinter steckt, ich glaube, dann sind wir alle einen Schritt weiter. Und den zweiten Punkt, das ist eben diese soziale Komponente. Da war an dem Samstag eine Familie da, die gepflanzt hat mit ihrem Kind und die sind nach Abrück gezogen. Die sind ins Ahrtal gezogen, weil sie es hier so schön fanden und haben gesagt, wir wollen hier auch zum Wiederaufbau beitragen, ein Stück weit auch was zurückgeben. Wir wollen uns daran beteiligen. Und ich komme gerne immer wieder dann darauf zurück und auf den Punkt zu sprechen, wir reden über so viel Mist. Ja, wir reden über so viel Dinge, die nicht funktionieren. Und dann kommst du zu so einer Pflanzaktion und dann stellst du einfach fest, mein Gott, es gibt nicht nur einen, es gibt nicht nur 10, es gibt hier in dem Fall 50 Menschen, die alle Bock haben, alle mitmachen und irgendwie das Gefühl haben, das ist schon echt was Cooles, was wir hier vorhaben und umsetzen. Und das, glaube ich, das gibt dir, mir, uns, die da unterwegs sind, so viel Kraft, so viel Energie, dann noch weiterzumachen, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Und das wird euch ja wahrscheinlich auch widerfahren. Also, dass auch nicht immer alles funktioniert und dann wirst du dich ärgern und sagen, Mensch, mit so einem Verein, ihr seid ein e.V., das ist auch eine ganze Menge Arbeit. Ne? Dann kommen die Mitgliederversammlungen und was man nicht alles organisieren muss. Und trotzdem kommen dann solche Aktionen, wo du denkst, ja, ich glaube, dafür mache ich es. Das ist cool.
Auf jeden Fall. Und diese kleinen Momente, die geben einem so viel Energie und so viel Kraft und ich hatte es gerade auch nochmal bildlich vor Augen, wo du das beschrieben hast mit dem kleinen Kind und ich sehe genau, wie der kleine Junge mit seinem Papa den Baum da zusammen gepflanzt hat und der Opa war, glaube ich, auch noch dabei, hat dann das Loch gebuddelt und dann haben sie zusammen das da reingesetzt und dann gab es irgendwie so einen Spruch, ich weiß nicht, ob er vom Vater war, ich glaube vom Vater war, hat gesagt, ey, wenn du mal groß bist, dann ist der Baum auch irgendwann groß und ich fand da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut und das gleiche war auch im Taunus, also da war ich ja auch dann noch im Anschluss und da waren auch ganz viele Bette, Kinder mit dabei. Ja, super. Und die Kinder, hatten Spaß, die waren draußen in der Natur, die hatten ein Lächeln im Gesicht und da habe ich gedacht so, boah, das ist eigentlich das, was wir vermitteln sollten an die Generation, die jetzt noch nach uns kommen und nachhaltig einfach zu leben und da auch bewusst Bäume zu pflanzen, mit der Natur umzugehen. Und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, die machen nachher im Gesamten viel aus.
Ja, und ich kann nur hoffen, dass all die, die uns jetzt zuhören, auch gerade in deiner Community, Dennis, dass ja, wir die damit ein Stück weit mitnehmen, anfixen. Und was ich ja mal ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, ist diese Botschaft zu verbreiten und den Leuten damit eben dieses Angebot zu machen, sich ja dem zugehörig zu fühlen, vielleicht ja auch sogar anzuschließen. Also wer auch immer jetzt uns hier zuhört, der kann natürlich den Podcast auch gerne weiterleiten an Menschen, von denen ihr glaubt, hey, das ist ein cooles Gespräch zwischen dem Dennis und dem Dieter. Ihr könnt auch gerne kommentieren und sagen, was ihr vielleicht anders seht. Ihr könnt aber auch gerne Vorschläge machen, wo wir demnächst überall noch unterwegs sein sollten, weil ihr der Meinung seid, wir können da gemeinsam was bewegen. Das ist ja auch ein Punkt, Dennis, der wahrscheinlich dir auch immer wieder passiert ist. Also man macht was und auf einmal kommen Menschen, also bei mir mit den Bäumepflanzen war es definitiv so, die sagen, ey Dieter, coole Sache, ich habe da noch eine Idee, was hältst du denn davon? Oder soll man nicht das noch da machen? Oder soll man nicht da mal hinfahren und vielleicht da noch helfen? Wie oft passiert dir das?
Oft, also ich meine, das ist, also manchmal sind so viele Ideen da, dass man schon denkt, so wow, wie soll man das alles umsetzen? Aber manchmal wird einfach aus einer kleinen Idee was Großes und wir haben ja jetzt auch zum Beispiel noch ein Hilfsprojekt in der Ukraine geplant. Und das war am Anfang auch sehr weit weg und sehr fern. Und jetzt rückt das irgendwie immer näher. Und der Tobi war ja auch schon mal in der Ukraine jetzt. Da waren auch Helfer von uns mit dabei. Und da unterstützt man sich gegenseitig. Und irgendwie spielt man sich die Bälle hin und her. Und dann, wir könnten noch hier eine Spende bekommen für Material, was wir dort einsetzen können. Und so ergeben sich halt immer neue Möglichkeiten. Und das war auch schon damals in Slowenien so. Da hatten wir auch kurzfristig beschlossen, wir fahren da jetzt runter und haben dann eine riesengroße Spende erhalten und konnten 50 Bautrockner dann da unten da lassen. Und die Menschen haben riesengroße Augen gehabt und waren einfach nur dankbar, dass sie die Möglichkeit hatten, Unterstützung zu bekommen. Und egal wie man hilft und egal wo man hilft und welche Idee man hat, wenn man ins Machen kommt und ins Tun kommt, werden sich immer Leute finden, die sich dann auch anschließen. Und ja, dann kommt dieser Stein ins Rollen und dann werden auf einmal aus 50 Bäumen 14.000 Bäume oder irgendwann halt 1 Million.
Ein ganzer Wald. Und das ist das, was wir als enkelfähig bezeichnen, weil wir das über Generationen dann transportieren, weil von klein bis groß Leute bei so einer Pflanzaktion dabei ist, weil es eben über das Pflanzen, über das Ökologische hinausgeht und weil eben genau das die soziale Nachhaltigkeit ausmacht. Und ob man dann sagt, Mensch, das, was Robin gut macht und Bäume pflanzen, das finden wir cool, oder die Dachzeltnomaden, die es jetzt als Organisation bis Ende des Jahres dann nicht mehr gibt, aber die Nachfolgeorganisation ja längst in den, Nachfolge ist jetzt falsch. Die eine gibt's, ist jetzt quasi beendet und es gibt jetzt ein neues Kapitel. Ich glaube, so kann man es besser formulieren. Und ja, Dennis, wenn man jetzt das Gefühl hat, man will sich euch anschließen oder euch irgendwie unterstützen, was könntet ihr brauchen? Was wünscht ihr euch?
Leute, die motiviert sind. Also egal, wie man helfen möchte, es gibt viele Möglichkeiten. Das geht auch von zu Hause aus. Kommt einfach mit uns in Kontakt. Schreibt uns bei Instagram an, schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr Ideen habt, wie ihr anpacken könnt, dann seid ihr immer herzlich eingeladen. Oder wenn ihr auch einfach nur das Ganze verfolgen wollt und sagt, ich habe vielleicht gar nicht so die Zeit, ich möchte aber was spenden und verfolgt das auf Social Media, dann seid ihr auch herzlich eingeladen. Und ja, man kann auch einfach die Beiträge teilen. Man kann dafür sorgen, dass Freunde, Familie, Verwandte darauf aufmerksam werden. Und das muss nicht nur bei uns sein. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Aber egal, wo Hilfe geleistet wird, ob es bei dem Tierheim nebenan ist, ob es bei Baumpflanzaktionen jetzt ist oder ja, in den ehrenamtlichen Bereichen, wo ihr euch auch wohlfühlt, ne, das muss man auch immer ganz klar dazu sagen. Es ist nicht jedermanns Sache, Bäume vielleicht auch zu pflanzen oder jedermanns Sache auch ins Ahrtal zu fahren und da Wände abzustemmen. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, wie man was Gutes tun kann. Und wenn wir das alle als Gemeinschaft und als Gesellschaft wieder uns ins Bewusstsein rufen und das auch mit in unseren Alltag integrieren, dann machen wir die Welt zum besseren Ort.
Perfekter kann man das zum Schluss gar nicht zusammenfassen. Und gerade was du auch gesagt hast, es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit. Man muss es eben auch nur wollen. Ja, also in unserem Fall ist es das Angebot, dass du für kleines Geld einen Baum spenden kannst. Du kannst aber auch gerne bei der Pflanzaktion direkt mit dabei sein. Bei euch ist es so, dass man euch direkt vor Ort mit unterstützen kann. Man kann aber vielleicht auch von zu Hause aus was tun. Und wenn es eben nur das Verbreiten von Nachrichten ist, weil man der Meinung ist, dass man vielleicht eine gewisse Reichweite hat, damit neue Communities erschließen kann und ihr dann von der Vergrößerung Erweiterung eures Netzwerkes profitiert. Und ich finde, so kann sich jeder nicht nur Gedanken machen, sondern so gibt sich jeder auch quasi die Antwort darauf, was er leisten kann. Nämlich indem er bei sich selber anfängt, sich selber die Frage stellt und dann feststellt, Mensch, auch wenn es jetzt nicht der ganz große Wurf ist, weil ich jetzt keine Möglichkeit habe, im Ahrtal dabei zu sein, aber ich kann von zu Hause aus doch das eine oder andere in die Wege leiten. Und ich glaube, wenn wir das als Botschaft unseres Gesprächs heute transportiert haben, dass es eben immer damit anfängt, wie man sich selber mit den Dingen auseinandersetzt, ohne groß zu gucken, naja, es muss ja erstmal der andere was tun, damit ich selber auch auf den Zug aufspringe. Es funktioniert eben genau so nicht, sondern man sollte bei sich selbst anfangen und dann vielleicht auf den Nachahmereffekt hoffen. Und ihr mit den Dachzeltnomaden hattet mit den 7 Mann angefangen und daraus ist eine riesen Community geworden. Und ehrlicherweise, Dennis, das Gleiche wünsche ich euch jetzt auch mit Enz.
Vielen, vielen Dank und ja, wir sind da zuversichtlich, dass das klappen wird und freuen uns auch in Zukunft auch bei Baumpflanzaktionen wieder mit dabei zu sein und unterstützen natürlich auch die jetzige Aktion, die noch bis zum 31.12. noch läuft und alle, die jetzt zuhören da draußen, können da jetzt auch noch fleißig mitvoten beziehungsweise mitspenden und einen eigenen Baum spenden, der dann gepflanzt wird und ja, jetzt müsst ihr euch nur noch entscheiden, wo der gepflanzt werden soll, im Ahrtal oder im Taunus.
So sieht's aus. Robin-gut.job, das ist die Seite, auf die ihr jetzt klicken könnt. Ihr könnt entweder das Team von Tobi Schott im Taunus unterstützen oder ansonsten auch gerne das Ahrtal. Am Ende gibt's nur einen großen Gewinner und das ist die Natur. Und für die machen wir das gerne. Und ja, es war ein wunderschöner Auftakt und wir sind gerne mit Feuer und Flamme dabei. Und erst recht dann, wenn man mit so coolen Leuten zusammenarbeiten darf wie mit dir, Dennis, und mit all deinen Leuten, die noch im Hintergrund mit aktiv sind, an die wir ja auch denken müssen und vielleicht auch mal stellvertretend Danke sagen sollten. Also das bist ja nicht nur du alleine, auch wenn man eben mit dir immer in erster Linie spricht oder damals auch mit Thilo. Also man muss die ganzen Leute im Hintergrund genauso erwähnen und man muss froh sein um jeden Einzelnen, der einen unterstützt. Und ich glaube, da sind wir beide ziemlich happy, dass es solche coolen Menschen gibt.
So ist es. Und ja, nur dieses gemeinsame Starksein bringt uns weiter nach vorne. Und wenn wir an einem Strang ziehen, dann können wir was bewegen.
Ich danke dir für ein tolles Gespräch. Ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden über ganz, ganz viele Dinge, über wichtige Dinge. Aber vielleicht machen wir es einfach so, dass wir uns vornehmen, dass wir das regelmäßig wiederholen, weil ich kann mir vorstellen, dass es bei dir und bei euch immer wieder Projekte gibt, die berichtenswert sind, die erwähnenswert sind, weil es eben auch zu Robin Gut und unserem Kerngedanken der sozialen Nachhaltigkeit passt. Denn eins ist mal ganz klar, Dennis, ohne die soziale Nachhaltigkeit, ohne den Grundstein zu legen bei uns Menschen, manchmal vielleicht auch die Schere im Kopf zu lösen, gibt es keine ökologische Nachhaltigkeit. Und ich sage zum Schluss immer wieder das Gleiche. Ich erhebe nicht den Anspruch auf Perfektion, auch nicht von mir selber. Ich mache auch genug Fehler und ich habe vielleicht auch nicht immer den allergrünsten Daumen. Aber wenn man zumindest anfängt, sich mit den Dingen zu beschäftigen, wenn man anfängt, auf der richtigeren Seite zu stehen, ich glaube, dann können wir alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird.
Auf jeden Fall. Lass uns loslegen.
Lass uns loslegen. Ich danke dir und ja, auf ein neues und auf bald.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, ganz liebe Grüße an alle da draußen.
Tja, so einfach kann es gehen, ne? Einfach mal einen Gedanken haben, einen Verein gründen und dann sagen, ich tue damit Gutes. Könnt ihr euch damit identifizieren? Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht? Was davon inspiriert euch? Ich würde mich freuen, wenn ich dazu Meinungen bekomme. Ihr könnt das gerne in die Kommentarfunktion reinposten. Ich fände es großartig, wenn ihr diesen Podcast weiterleitet an Menschen, wenn ihr der Meinung seid, das sollten vielleicht auch andere hören, was ja einfach Menschen wie Dennis Brandt Gutes tun und wie selbstlos sie da unterwegs sind. Es gibt auch nächste Woche wieder eine neue Folge, ihr könnt euch also darauf freuen, deswegen folgen, liken und gerne auch weiterempfehlen. Danke euch.
Robin Gut mit Dieter Könnes.